Herzlich grüße ich euch. Es ist für mich eine Freude, bei euch hier in Rastatt wieder zu sein. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. Das muss so 2011, 12 gewesen sein, so um die Kante. Wir haben damals unter der strengen Regie von Daniel Krämer das Boot hier draußen gebaut. Und ich habe gesehen, es steht noch. Und wir durften auch nicht pfuschen, ja, weil Daniel sagte, mein Chef ist hier und das hat gefälligst zu halten. Ja, so war das. Das habe ich von Rastatt mitgenommen. Viele gute Begegnungen habe ich mitgenommen. Dann eine Schleuse habe ich mitgenommen. Und Frankreich ist direkt hier vor der Haustür. Auch das sind so Schubladen, die ich mit Rastatt dann in Verbindung bringe. Ja, ja, schön, dass ich hier wieder bei euch sein darf. Das Thema heute Morgen, ja, wie soll ich das sagen? Das hat mich selbst sehr berührt. Und wenn ich predige, es gelingt mir irgendwie immer nur, die Gedanken zu teilen, die mich selbst auch berührt haben. So sind es Gedanken, die ich einfach euch weitergeben möchte. Würde mich sehr freuen, wenn Gott dadurch dein Herz berührt. Wir beginnen so. Ich habe ein Bild mitgebracht, das euch allen Angst macht. Ja. Also ihr Männer, die ihr jetzt neben euren Frauen sitzt, ihr dürft jetzt ganz fürsorglich die Hand auf die Schulter legen. Aufgepasst, ich mache es auch nicht so lange, nicht, dass ihr euch zu sehr fürchten müsst. Jetzt mein Bild. Tada! Ja, das kennen wir. Und wenn das Handy mal dieses Bild zeigt, dann weiß man, jetzt ist Holland in Not. Ja, jetzt geht das Ding in so einen gewissen Modus, dass Energie gespart wird und alles, was nicht unbedingt nötig ist, wird abgestellt oder fällt hinten runter, damit das System nicht ganz kollabiert. Also welche sind die Energiefresser, die raus müssen? Das ist dann die Frage, die das System für sich so stellt und vielleicht auch beantwortet. Und ich habe dann auch gedacht, das ist geistlich auch eine gute Fragestellung. Welches sind die geistlichen Energiefresser, die ich rausschmeißen muss, damit es mich geistlich nicht ständig bremst und hält und aufhält? Deshalb habe ich die Botschaft ganz schlicht so überschrieben. Geistliche Energiefresser erkennen und deaktivieren. Wir lesen dazu gemeinsam einen Text aus Richter 4. Einige Vorüberlegungen zum Richterbuch. Der Aufbau des Richterbuches ist recht einfach nachzuzeichnen. Es ist so ein Prozess, der sich immer wieder wiederholt. Das Volk ist ins verheißene Land gekommen, das Volk Israel, und sie sollen dort ganz selbstständig leben. Es klappt nicht so gut. Meistens laden sie Sünde auf sich. Und weil sie Sünde auf sich laden und nicht umkehren wollen, lässt Gott es zu, dass andere Leute kommen, die sie dominieren, sie geraten in Knechtschaft. Das dauert mal kurz, mal lang, bis das Volk begreift, wir müssen uns an Gott wenden und umkehren. Sie rufen zu Gott und dann schickt Gott einen Richter, irgendeine Person, die sie rettet und ihnen hilft. Und dann haben sie ein paar Jahre Ruhe. Und während sie Ruhe haben, beginnt das Gleiche wieder von vorne. Sie beginnen Gott zu vergessen. Und das ist so im Wesentlichen der Aufbau des Richterbuches. Mehrere solcher Kreisläufe werden uns da beschrieben. Einen Kreislauf wollen wir herausgreifen und gemeinsam betrachten. Lass uns Richter 4 aufschlagen. Wir werden nicht das ganze Kapitel lesen, dafür wäre es ein wenig zu lang. Aber die ersten 10 Verse möchte ich gerne mit euch teilen. Wir lesen Richter 4 ab Vers 1. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet-Goyim. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und rief Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und sprach zu ihm, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sebulunitern? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir lenken an den Bach Kishon mit seinem Wagen und mit seinem Herr und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht gehen. Sie sprach, ich will mit dir gehen. Aber der Ruhm wird nicht dir zufallen auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau ausliefern. So machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah aber zog mit ihm. Für mich eine sehr spannende Geschichte. Es lohnt sich, wenn du zu Hause bist, diesen Text bis zu Ende zu lesen. Dann lies gleich noch Kapitel 5 mit. Dann reflektieren sie so über den Ereignissen in einem Lied, das sie gemeinsam singen. Das Volk Israel war irgendwie schwach geworden geistlich. Zu viel Energiefresser, die sie lahmgelegt haben. Und es lohnt sich zu fragen, wie kommt das? Lassen sich hier ein paar Dinge nachzeichnen, die dich und mich eben auch geistlich zum Erliegen bringen können, so wie es bei Israel der Fall geworden ist. Und ich möchte einige Gedanken ableiten für uns. Mein erster Tipp ist, Niemandsland identifizieren und entfernen. Dieser Text beginnt damit, dass er in Vers 2 davon redet, Israel wird wieder verkauft in die Hand Jabins, des Königs von Kanaans, der zu Hazor herrschte. Nun, wenn man das liest, dann überspringt man das. Aber es lohnt sich, innezuhalten und mal zu fragen, was war denn Hazor für ein Ort? Und wenn wir dann das Neue Testament, die anderen Kapitel der Bibel lesen, dann fällt auf, also Hazor war ein Ort, ich greife mal diesen Teil der Karte heraus, so, da findet sich Hazor. Also westlich des Jordans. Und wenn wir Josua 11, Vers 13 lesen, dann stellen wir fest, als Israel das Land eingenommen hat, gehörte Hazor und das Gebiet auch zu den Städten, die Israel eingenommen hat. Das war israelisches Gebiet. Und die Stadt Hazor war deshalb so wichtig, weil sie westlich des Jordans den Kanaanitern nun die Möglichkeit gab, hier Truppen aufzustellen. Und deshalb, als das Volk Israel dieses Gebiet hier einnahm, gab es kaum eine Stadt, die intensiver vernichtet wurde als Hazor. Also geschliffen, alle Steine zerbrochen, verbrannt. So, Israel hat den Sieg errungen und dann taucht Hazor gar nicht mehr auf. Das heißt, Israel kümmert sich nicht mehr drum. Wir haben den Bereich eingenommen und sind die Chefs. Und jetzt wird es schon irgendwie laufen. Und nur ein paar Kapitel später taucht Hazor auf einmal wieder auf. Jetzt sind aber nicht mehr die Israeliten drin. Ist es uns aufgefallen? Der König Jabin ist drin. Und nicht nur er, sondern er hat 900 eiserne Wagen reingestellt. 900 eiserne Wagen war damals eine Riesenmacht. Also wenn wir von eisernen Wagen reden, dann müssen wir nicht davon ausgehen, dass das gusseiserne Wagen waren, sondern das waren Holzwagen, aber die neuralgischen Stellen, da hatte der Zimmermann jetzt wieder Freude, ja, die neuralgischen Stellen waren dann mit Metallbeschlägen versehen, sodass der normale Infanterist gegen so einen mit Eisen beschlagenen Wagen nichts ausrichten konnte. Israel hatte keinen eisernen Wagen. Aber das Ding ist das, ihr Lieben. Israel nimmt einen Bereich ein im Namen Gottes und kümmert sich dann nicht mehr drum. Und ehe man sich's versieht, kommt der Feind und stellt 900 eiserne Wagen ran und Israel kommt gegen diese Macht nicht mehr an. Und ihr Lieben, dahinter verbirgt sich ein geistliches Prinzip, das wir an mehreren Stellen der Bibel finden. Auch Jesus spricht davon im Neuen Testament. In Matthäus 12 spricht er davon, dass ein Herz gereinigt wird von bösen Geistern und wenn da nichts passiert, dann kommen die bösen Geister zurück und bringen noch 7 andere mit und dann wird es schlimmer als vorher. In unserem Leben gibt es Bereiche, die sind wie Hazor, ihr Lieben. Wenn wir die nicht ständig unterm Kreuz halten, verselbstständigen sie sich. Und es reicht nicht aus, einmal mit Jesus gestartet zu sein. Josua hatte die Stadt erobert, aber man kümmerte sich nicht drum. Und ich greife jetzt mal willkürlich einige Bereiche heraus. in jedem Leben von uns gibt es mehrere Bereiche. Da sind die Kinder, die Arbeit, die Ehe, das Handy, die Musik, Sexualität, Urlaub, Computergebrauch, Autoleidenschaft und was auch immer man da nennen mag. Wenn du und ich einen Bereich unseres Lebens aufhören, bewusst unter Jesu Herrschaft zu stellen und uns einfach nicht drum kümmern, wisst ihr, was passiert? Der Feind kommt und stellt 900 Wagen rein. Und ehe wir es uns versehen, kriegt er uns immer wieder in diesem gleichen Bereich. Es ist also am besten zu vergleichen, den Vergleich fand ich sehr treffend, mit so einem Fass, das mit verschiedenen Dauben gebaut ist. Die Daube, die am kürzesten ist, da fließt das Wasser raus. Ist ja ganz logisch. Und der Bereich, den ich am wenigsten unter die Füße kriege, wo der Feind seine 900 Wagen reingestellt hat, da wird er mich immer wieder reinlegen und hemmen. Und ich kann es nicht durch einen anderen Bereich aufwiegen. Also sagen wir, ich bin bei mir im Betrieb der faulste Arbeiter, habe keine Lust, nerve alle Kollegen und meinen Chef obendrein gleich mit. Dann hilft es nichts, wenn ich sage, dafür komme ich aber eine halbe Stunde früher zur Gemeinde und singe besonders laut mit. Das wird nicht gehen. Sondern da, wo der Feind seine 900 Wagen in dein und mein Leben hineingestellt hat, ihr Lieben, da muss ich anpacken. Und welcher Bereich das in deinem Leben ist, das kann ich natürlich von außen nicht sagen. Aber du weißt das sehr genau. Du weißt das sehr genau. In welchem Bereich deines Lebens stellt der Feind seine Wagen? Und von da aus besiegt und beherrscht er das ganze Land und macht Israel geistlich schwach und bringt es immer wieder zum Erliegen. Ich könnte auch fragen, welches ist das Hazor deines Lebens? Und wenn du merkst, uiuiuiui, jetzt wird es anstrengend. Ich wünschte, kein Mensch würde Notiz davon nehmen und vielleicht hat auch kein Mensch Notiz davon genommen. Ich will dir nur Mut machen, gib dich nicht damit zufrieden. Da gibt es halt einen Bereich, mit dem komme ich nicht klar. Auch hier gilt, dieser Bereich muss unter das Kreuz. Das müssen wir vor unserem Herrn bekennen. Und dann müssen wir Schritte gehen, diesen Bereich anzupacken. Und wenn es heute nicht geklappt hat, dann morgen nochmal. Und wieder aufstehen. Gib dich nicht damit zufrieden, dass der ein Bereich ist in deinem Leben, in dem der Feind die Herrschaft hat. Israel meint, so leben zu können. Und ehe sie sich's versehen, sind sie geistlich schwach und können nichts ausrichten. Und unterliegen in allen anderen Bereichen eben auch. Das ist die Situation hier in Richter 4. Gib dich nicht damit zufrieden. Welche sind die geistlichen Energiefresser in deinem Leben? Eine zweite Sache fällt mir auf, die ich mit euch teilen möchte. Ausschleichen verhindern. Ist euch das aufgefallen? Das sind große Zeitspannen, von denen wir reden. Da lesen wir von 20 Jahren. In den Kapitel davor lesen wir, dass es den Richter Ehud gab, Kapitel 3, Vers 12 und Vers 15. Er rettet Israel und dann haben sie 80 Jahre Ruhe. Und dann gibt es nochmal einen Richter, der wird nur ganz kurz erwähnt, Kapitel 3, der Schamgar wird da genannt, der Israel rettet vor den Philistern. Aber wir lesen, das Land hatte 80 Jahre Ruhe, solange der Richter Ehud lebte. Das ist die längste Friedenszeit überhaupt, die wir im Richterbuch finden. Und dann lesen wir mehrere Male in diesem Text, sie taten wieder, was dem Herrn missfiel. Auch unser Text beginnt mit dieser Formulierung. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und es fällt auf, in 80 Jahren hat sich der Glaube irgendwie ausgeschlichen. Glaube kann sich ausschleichen. Da starten wir total motiviert mit Jesus und lesen unsere Bibel und beten und kommen in die Gemeinde und lesen zusammen in der Familie zu Hause mit der Bibel und irgendwann merkt man, das wird zu anstrengend. Nun ja, dann lässt man halt das Familienbibellesen weg und gemeinsame stille Zeit mit der Ehefrau weg und gemeinsames Beten fällt irgendwann runter und Gemeinde schaffen wir auch noch jedes zweite, dritte Mal nur und was überbleibt, ist dann vielleicht noch ein Tischgebet, was ja nicht schlecht ist. Aber man stellt sich die Frage, geht es dir und mir manchmal nicht auch wie Israel? Da ist so ein Ehud, unter dem starteten die super gut. Und nach ein paar Jahren heißt es, und sie tun wiederum, was dem Herrn missfiel. Nicht von heute auf morgen. Sie haben ihren Glauben nicht hingeschmissen. Nein, es schlich sich langsam aus. Man erkennt es daran, es war kein inneres Halten mehr an Gott, sondern der äußere Zwang. Solange der Ehud da war, waren sie alle schön brav und lebten mit Gott. Und als Ehud nicht mehr da war, der alles beobachtete und beaufsichtigte und schimpfte, dann verlor der Glaube irgendwie an Bedeutung. Und es wird deutlich, die Menschen waren innerlich nicht fest an Gott. Das fällt auf. Oft ist es so, weil wir wissen, was die Gemeinde wünscht, dann leben wir so, wie das die Gemeinde möchte. Und weil wir wissen, ist ja der Paul und er kann so streng gucken. Und wenn der mich fragt, na, wie hast du gelebt diese Woche? Ja, dann muss ich dem ja irgendwie sagen können, schön Bibel gelesen, alles in Ordnung, Paul. Ja. Dann haben wir das gleiche Problem wie Israel. Es ist nicht unser Herz, das uns innerlich an Gott hält, sondern irgendwas von außen, so ein Richter Ehud oder eine Erwartung der Gemeinde oder der strenge Blick von Paul oder was auch immer. Das scheint so typisch für Israel zu sein und ist ein sicheres Zeichen dafür, Glaube schleicht sich aus. Auch ein langes, langsames Sich-Angleichen an die Welt. Sie sind wiederum da, wo sie vor Ehud gewesen sind. Es scheint gar nichts Besonderes vorgefallen zu sein und der Glaube hat sich ausgeschlichen. Und ihr Lieben, jetzt wollen wir dem Volk Israel nicht Steine nachschmeißen, sondern wir wollen zur Kenntnis nehmen, du und ich, ein jeder von uns steht in der Gefahr, dass der Glaube sich ausschleicht. Und deshalb ist es gut, dass wir solche Begebenheiten wie hier in Richter 4 lesen und uns auch immer wieder die Frage erlauben, wie ist das mit meinem Glauben? Welche Bedeutung hat er für mich im ganz normalen Alltag? Ich habe das mal in einem Buch gelesen, fand ich sehr treffend. Da hat jemand versucht, das ein bisschen humoristisch mit folgender Darstellung weiterzugeben. Er hat schlichtweg so überschrieben, aus dem Tagebuch einer Bibel. Folgendes steht dort drin. Januar. Es ist eine sehr arbeitsreiche Zeit für mich. Die meisten aus der Familie haben beschlossen, mich im Laufe des Jahres einmal durchzulesen. In den ersten beiden Wochen war ich sehr beschäftigt, doch jetzt haben sie mich vergessen. Februar. Frühjahrsputz. Ich wurde gestern abgestaubt und wieder an meinen Platz gestellt. Mein Besitzer hat mich letzte Woche einmal für ein paar Minuten gebraucht. Er hatte mit jemandem einen Streit gehabt und ein paar Stellen nachgeschlagen, um zu beweisen, dass er recht hatte. März. Am 1. des Monats habe ich einen sehr arbeitsreichen Tag. Mein Besitzer wurde zum Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammer gewählt und hat mich gebraucht, um eine Rede vorzubereiten. April. Großvater hat uns diesen Monat besucht. Er hat mich eine Stunde lang auf seinem Schoß gehabt und aus 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 7 vorgelesen. Er scheint mehr von mir zu halten als einige Leute aus meinem eigenen Haushalt. Mai. Ich habe ein paar grüne Flecken auf meinen Seiten. Einige Frühlingsblumen wurden zwischen meinen Seiten gepresst. Juni. Ich sehe aus wie ein Sammelalbum. Sie haben mich mit Zeitungsausschnitten vollgestopft. Eines der Mädchen hat geheiratet. Juli. Heute haben sie mich in den Koffer gepackt. Anscheinend fahren wir in den Urlaub. Ich wünschte, ich könnte zu Hause bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt mindestens 2 Wochen lang hier eingeschlossen bin. August. Ich bin immer noch im Koffer. September. endlich wieder zu Hause an meinem alten gewohnten Platz. Ich habe eine Menge Gesellschaft. 2 Frauenzeitschriften und 4 Comichefte wurden auf mich gestapelt. Ich wünschte, ich würde auch so oft gelesen wie Sie. Oktober. Heute haben Sie ein bisschen in mir gelesen. Jemand im Haus ist sehr krank. Gerade jetzt liege ich mitten auf dem Kaffeetisch. Ich glaube, der Pastor kommt zu Besuch. November. Zurück an meinem alten Platz. Jemand hat heute gefragt, ob ich ein Sammelalbum sei. Dezember. Die Familie macht sich für die Ferien bereit. Ich schätze, dass ich wieder unter dem Geschenkpapier und Paketen verschwinden werde, so wie jedes Jahr um die Weihnachtszeit. Aber zumindest werde ich nächsten Monat wieder für ein paar Wochen gelesen. Glaube kann sich ausschleichen. Wenn deine Bibel ein Tagebuch schreiben würde, wie sähe das aus? Das ist eine rhetorische Frage. Du beantwortest für dich, du weißt das ja. Ihr Lieben, Glaube schleicht sich aus und Israel wurde geistlich schwach, weil sie es zugelassen haben, dass Glaube sich ausschleicht. Und es überrascht mich, wenn ich das lese. Denn was ihnen Kummer macht, ist ganz offensichtlich nicht, dass sie sich von Gott entfernt haben, sondern da lesen wir in dieser Unverblümtheit, wie die Bibel das oft sagt, in Vers 3 lesen wir, und sie schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt. Das Problem, das sie hatten, war nicht, dass sie sich von Gott entfernt hatten, sondern ihr Problem war, dass es ungemütlich wurde. Nachher, wenn wir Kapitel 5 lesen, machen wir heute nicht. Ja, da stellen wir fest, dass sie sagen, die Gehöfte, die Wege waren unsicher geworden, überall waren Feinde. Gott, uns geht es schlecht, du musst uns doch helfen. Muss man sagen, Moment, irgendwie scheint das das falsche Gebet zu sein. Ihr habt Sünde in eurem Leben. Ihr habt Götzendienst toleriert, ihr müsst umkehren zu Gott, aber das beten sie nicht. Sie schreien nur zum Herrn, weil es praktisch ungemütlich geworden ist. Der Lebensstandard sinkt, Gott, das kannst du doch nicht zulassen. Ein ganz typisches Signal dafür, dass wir unseren Fokus von Gott auf unseren Lebensstandard verschoben haben. Und es hilft dir einfach mal, über die Gebete nachzudenken, die du und ich so sprechen. Wie viel Lebensstandard kommt davor? Das ist nicht verboten, dafür zu beten, versteht mich bitte nicht falsch. Aber wenn das der einzige Kummer ist, den wir haben, dann erkennen wir deutlich, Glaube schleicht sich aus. Glaube schleicht sich aus. Das überspringen wir. Einen dritten Gedanken möchte ich einstreuen. Geistliche Verantwortung suchen und wahrnehmen. Die Deborah, von der hier die Rede ist, ihr Name bedeutet Biene, ist eine sehr, sehr beeindruckende Person. Gott hat sie als mutige Frau berufen, Richterin des Landes zu sein. Und Paul hat das schon gesagt, ich unterrichte in der praktischen Theologie, in der Bibelschule Brake. Und wir von der praktischen Theologie, wir stellen nur die einfachen Fragen. Für die schweren Fragen sind dann die Systematiker zuständig. Die zoffen sich auch immer. Ja. Also, ich stelle die ganz einfache Frage. Wenn ich diesen Text lese und so eine tolle Frau wie Deborah sehe, da drängt sich mir die ganz schlichte Frage auf, wo sind die Männer in dieser Geschichte? Wo sind die Männer? Es überrascht doch ein wenig, wenn wir das lesen. Denn da lesen wir in 2. Mose 11, also das Volk noch unterwegs auf dem Weg ins verheißene Land, dass Gott dem Volk gebietet, setzt Älteste ein, die das Volk führen. Männer, die Verantwortung übernehmen. Und in unserem Text finden wir auch Männer, den Barak. Und was sagt der Barak? Ich soll gehen, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Nö. Wenn du gehst, komme ich mit, aber alleine kannst du vergessen. Nö, meine ich. Da denke ich, na, was ist denn los? Und mir fällt auf, in dieser Geschichte ist nicht die Deborah das Problem, sondern offensichtlich ist es mit den Männern ein bisschen dünn gesät in dieser Zeit. Und wenn wir die Bibel durchlesen, dann stellen wir fest, dass Gott immer wieder starke Frauen berufen und als Prophetinnen eingesetzt hat. Da ist von Miriam die Rede in 2. Mose 15, von Hulda in 2. Könige 22. Es ist die Rede von Nojada, Nehemia 6, von Hanna, von den Töchtern des Philippus. Das Problem war nicht, dass die Frau übernommen hat. Das Problem war, dass der Mann nicht geführt hat. Und hier will ich doch ein paar Thesen in den Raum werfen. Wenn wir das Miteinander von Mann und Frau betrachten, dann entdecken wir in der Bibel, Mann und Frau sind in der Bibel gleichwertig. Es ist nicht so, dass die Frau mehr wert ist oder der Mann mehr wert wäre. Ja. In Jesus sind Mann und Frau gleichwertig. Männer und Frauen sind unterschiedlich beauftragt. Und Männer und Frauen stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Das ist die Krux. Das heißt, wenn die Männer ihren Job nicht machen, können die Frauen ihre Stellung nicht erfüllen. Machen die Frauen nicht ihren Job, kriegen die Männer ihre Stellung nicht erfüllt. Wir stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Und hier in dieser Zeit findet es sich in Israel so, dass die Männer sagen, wir nehmen keine Verantwortung. Deborah ist da, die rockt den Laden, das ist ja ganz in Ordnung. So soll das sein. Wozu sollen wir uns noch aufmachen? Merken wir, in Richter 4 ist Israel geistlich schwach. Und das hat nicht damit zu tun, dass eine Frau den Laden leitet. Es hat damit zu tun, dass die Männer sich drücken. Und ich sehe den jüngeren Flügel sitzen. Ich kenne euch ja alle nicht. Ich rede mich jetzt schnell um Kopf und Kragen. Ja. Ihr lieben Mädels, die ihr noch nicht verheiratet seid, die Statistik weist es aus. Die Schulabschlüsse der Frauen in diesem Land werden immer besser und die der Jungs immer schlechter. Das heißt, hier wächst eine Generation von ganz fähigen Frauen auf. Und von Jungs, die es gelernt haben, wenn ich mich nur lang genug totstelle, dann übernehmen die Mädels. Mädels, lasst das euren Jungs nicht durchgehen. Fordert sie heraus, ich möchte, dass du geistlich Verantwortung übernimmst. Ich möchte, dass du der bist, der sagt abends, komm, wir beten noch zusammen. Komm, lass uns gemeinsam in die Bibel schauen. Da hat ein Kind irgendwas verbockt, ich glaube, mit dem müssen wir reden. Komm, ich mach mich auf und sprich mit dem. Dieser Text fordert uns Männer auf, daran zu erinnern, dass wir die Verantwortung nicht dran geben. Ich las dazu mal eine ganz tolle Geschichte von Leo Tolstoi. Ich fasse sie für uns nur zusammen. Tolstoi spricht von einer Begebenheit, die es in jedem russischen Dorf gibt. Ich bin ja Aussiedler, komme aus dem Osten. In jedem russischen Dorf gibt es einen Brunnen. Und ein älterer Mann sitzt am Brunnen vor dem Dorf. Und da kommen drei Frauen, um Wasser zu holen. Ja, und das ist eine typische Szene, die es da eigentlich in jedem Dorf gibt. Ja, die haben da so einen Balken über die Schulter und da hängen zwei Wassereimer dran. So, kommen die Frauen dann abends und holen dann Wasser. So, und dieser Mann sieht diese Frauen kommen und hört zu, wie sie sich unterhalten. Und diese drei Frauen schwärmen von ihren drei Jungs. Und die eine sagt, mein Sohn, der ist so geschickt, also der ist sportlich so gut drauf, der kann Rad schlagen, der macht Purzelbäume, der macht ein Salto in der Luft. Wenn du den siehst, kommst du nur in Staunen. Ja. Und die zweite sagt, du, mein Sohn ist auch sehr besonders. Der kann so schön singen. Wenn der seine Stimme erhebt, da fangen die Leute an zu weinen. So gerührt sind die im Herzen. Und die dritte, die sagt, tja, mein Junge ist irgendwie nur ganz normal, was soll ich sagen? Ist halt ein ganz normaler Kerl. Naja, die Frauen schöpfen Wasser, treten den Heimweg an und der ältere Herr geht so hinter diesen drei Frauen her und plötzlich kommen drei Kerle entgegengelaufen. Der eine etwa so 100 Meter bevor er auf die Frauen trifft, dreht ein paar Räder, wie heißen die Dinger? Ja, was auch, irgendwas Sportliches, dreht ein paar Räder so, ne? springt ein paar Mal in die Luft und macht noch ein Salto und läuft dann ganz souverän an den Frauen vorüber. Der zweite fängt an zu singen und in der Tat, ihm wird das Herz schwer, es rührt sie, so wie der singen kann. Ja. Der dritte bleibt stehen, nimmt die zwei Eimer seiner Mutter und trägt sie nach Hause. Und dann drehen sich die Frauen um und sagen, na, wie findest du unsere Söhne? Und der ältere Herr antwortet, welche Söhne? Ich habe nur einen gesehen, der anpackt und trägt und Verantwortung übernimmt. Diese Männer sind dünn gesät in Israel. Männer, die in ihren Familien Verantwortung übernehmen, in ihren Gemeinden Verantwortung übernehmen, die sich nicht damit zufrieden geben, ich muss mich nur lang genug totstellen, da macht das schon jemand anders, im Zweifelsfall meine Frau. Und das ist ja auch ganz nett, dann kann die nur abends Fußball gucken und die ist unterwegs, voll gut. Geistliche Energiefresser, wenn wir nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ihr lieben Männer, dann werden wir geistlich auch schlagseitig laufen. Das fällt mir auf in dieser Begebenheit. In unserer Geschichte wird das so indirekt ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja, da lesen wir nachher in dem Siegeslied, sie ruhten in Israel, bis ich, Deborah, aufstand. Ich aufstand, eine Mutter in Israel. Ja, ich bin die Mama der Nation, alle anderen benehmen sich wie Kinder. Und wenn ich den Laden nicht anschiebe, dann passiert hier nichts. Und mich beeindruckt das sehr, dass Gott sich diesem Volk zuwendet. Das überspringen wir einfach. Einen vierten Gedanken möchte ich noch uns mitgeben. Mit Gottes Gnade rechnen oder offen sein für göttliche Überraschungen. Mich beeindruckt das sehr, in diesem Text zu lesen, dass Gott sich trotz der Missstände des Volkes erweichen lässt. Sie beten das Falsche. Und offensichtlich sind sie nur in Sorge um die Not, die sie haben. Das Verhältnis zu Gott ist gar nicht deren Hauptanliegen. Und trotzdem wendet sich Gott ihnen zu. Gott beginnt nicht erst, wenn das Volk gut genug ist. Gott beginnt nicht erst, wenn wir ein perfektes Gebet sprechen, so wie der Paul das kann. Wenn du hier sitzt und merkst, uiuiui, ich habe in meinem Leben reichlich geistliche Energiefresser zugelassen, dann reicht es, wenn du tief in deinem Herzen zu Gott seufzt und ihm einfach sagst, erbarm dich über mich, ich habe mich verrannt, Gott. Das genügt. Um Jesu Willen wendet sich Gott uns zu. Da lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott wendet sich seinem Volk zu, obwohl sie es eigentlich nicht verdient haben, aber sie schreien zu ihm. Und das berührt ihn. Das fällt auf in diesem Text. Dann als nächstes, Gott lenkt durch Gewöhnliches im Alltag. Das liebe ich an diesem Text. Wenn wir Kapitel 5 weiterlesen, Kapitel 4 und 5, dann wird von dieser militärischen Auseinandersetzung berichtet. Und da kommt er, der Ehud, Sisera ist sein oberster General. Und er kommt mit seinen 900 Wagen daher. Und ich stell dir das vor, da sind die paar Bauern Israels mit ihren Missgabeln. Vielleicht hat auch einer einen Speer, das wissen wir nicht. 10.000 Mann. Und es kommt diese Streitmacht angefahren. Die ist nicht zu überwinden. Jetzt die Frage an dich. Wenn du Gott wärst, wie würdest du diese Streitmacht stoppen? Bestimmt irgendwas ganz Spektakuläres. Ja, so Boden auf, alle fallen rein. Ja, oder Feuer vom Himmel, so ganz Wildes. Macht Gott ja auch manchmal. Aber nicht in dieser Begebenheit. Wisst ihr, wie Gott dieses hochgerüstete Heer stoppt? Es liest sich fast lustig. Kapitel 5, Vers 4. Durch Regen. Das war's. Durch Regen. Diese zwei Heere treffen in einem Tal aufeinander und Gott lässt es regnen. Und der Boden weicht auf und die schweren Wagen bleiben stecken. Und darauf waren die nicht vorbereitet. Und sie ergreifen allesamt die Flucht und Israel erringt den Sieg. Und das finde ich so hervorragend. Gott liebt es ganz offensichtlich, im Gewöhnlichen zu wirken und im Gewöhnlichen zu handeln. Wäre natürlich super, wenn ich aufstünde und es stünde gleich ein Engel neben meinem Bett und der würde mir alles sagen, was ich zu tun habe und würde mir den Unterricht abnehmen. Das wäre sehr spektakulär. Aber Gott möchte, dass du und ich in unserem ganz normalen Alltag in 2019 mit seiner Gnade rechnen. Und er möchte, dass du morgen wieder aufstehst und in deinen Betrieb gehst mit all den Kollegen, die dich schon 20 Jahre nerven unter Umständen und dich dafür ihn bewährst, im ganz normalen Alltag. Herr, ich möchte, dass deine Gnade in mir wirkt und durch mein Leben wirkt und dass deine Herrlichkeit in meinem ganz normalen Alltag in 2019 in Rastatt sichtbar wird. Ich möchte nicht einen Glauben für die Kirche hier allein haben. So ein Glaube ist immer schwach und an Events geknüpft. Herr, ich möchte, dass du die geistlichen Energiefresser meines Lebens, dass du sie mich erkennen lässt, dass du mir hilfst, wo ich Niemandsland zugelassen habe, einem Bereich meines Lebens, in dem ich Sünde vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren dulde. Herr, ich will mich damit nicht zufrieden geben. Es soll kein Hazor in meinem Leben geben. Ich möchte, Herr, dass du es anpackst und ich möchte es unters Kreuz bringen und ich möchte neu mit dir starten. Und da, wo Glaube sich ausgeschlichen hat, in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Arbeitsalltag und auch in meinem Gemeindealltag, Herr, da möchte ich umkehren. Ich möchte neu starten. Ich möchte, dass am Ende mehr da ist als nur ein Tischgebet. Und Herr, ich möchte Verantwortungen wahrnehmen in meiner Familie, in die du mich gestellt hast. Und wenn ich heute nach Hause komme, da werde ich gleich mit meiner Frau drüber reden. Wie wollen wir neu starten? Nimm dir das vor und vertraue dabei auf die Gnade Gottes, der sich uns zuwendet, wenn wir ihn anrufen. Mag es noch so ungeschickt klingen, der manchmal sehr spektakulär wirkt, manchmal auch nur durch Regen, ganz normal in 2019. So möchte er, dass seine Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar wird. Und in diesem Sinne wünsche ich dir sehr, dass es dir gelingt, geistliche Energiefresser zu erkennen und sie im Namen Jesu in deinem Leben zu deaktivieren. Amen.